Und wenn Sie sich die Entwicklung von Börsenkursen anschauen, dann sind die immer hochgeschossen, wenn man Menschen entlassen hat. Jetzt schießen sie hoch, wenn man Menschen findet.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Berater und Trend Trust Gründer Klaus-Dieter Koch, der von einem Machtwechsel am Arbeitsmarkt zugunsten der Arbeitnehmer spricht. Etwas, was natürlich auch die Börse bewegt. Das für Arbeitskämpfe nicht gerade berühmte Amerika spricht vom Striketober. Am 15. September liefen die jeweils für 4 Jahre geltenden Rahmenverträge in der Autoindustrie aus. Dort, wo die Gewerkschaft in den USA mit Abstand am stärksten ist. Das Gesundheitspersonal streikte und in Hollywood legten die Drehbuchautoren die Stifte nieder. In der Logistikbranche wurde bei UPS noch in letzter Minute verhindert, dass die Räder der Packertransporter stillstanden. Ebenso sind in Europa die Fronten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhärtet. Die Beschäftigten in Österreich zum Beispiel fordern um 11,6% mehr Lohn. Bei Podcastschluss wurde die 5. Verhandlungsrunde ohne Ergebnis abgebrochen. Jetzt wird womöglich in dem streikarmen Land gestreikt. Die Frage aus Sicht des Anlegers ist, ob Unternehmen, dessen Mitarbeiter gewerkschaftlich gut organisiert sind, dafür schlechter performen. Die klare Antwort von Adam Fleck, Chefanalyst für Ratings und ESG bei der Fondsvergleichsplattform Morningstar lautet, jein. Zum einen sei die Skepsis von Investoren gegenüber Unternehmen, denen starke Gewerkschaften gegenüberstehen, berechtigt, da sie meist auch einer stärkeren Konkurrenz ausgesetzt sind und weniger profitabel seien. Andererseits ist ihr Umsatz pro Beschäftigten höher und die Entwicklung des Unternehmens und dessen Börsenkurs sei stabiler. Sie gelten als risikoärmere, stabile Investments für die Langfristanlage. Das treffe für Ford, General Motors und Stellantis in den USA ebenso zu wie für die von der IG Metall vertretenen deutschen Automobilriesen Mercedes oder zum Beispiel auch Volkswagen. Auch sei das Unfallrisiko in Betrieben mit starker gewerkschaftlicher Vertretung geringer. Aber sind Unternehmen, deren Arbeitnehmer sehr gut organisiert sind, auch wettbewerbsfähig? Durchaus nennt Adam Fleck als Beispiel die US-Flugbranche. Hier ist bei Delta Airlines die Arbeitnehmervertretung tatsächlich deutlich stärker als bei den Mitbewerbern United und American Airlines organisiert. Tatsächlich fliegt Delta auch geringere Gewinne ein. Andererseits sei das Personal des Billigfliegers Southwest auch sehr stark gewerkschaftlich organisiert. Dennoch war der Low-Cost-Carrier von allen 5 Airlines in den letzten 4 Jahren am profitabelsten. Ein anderes Beispiel sei UPS im Vergleich zu FedEx, wo die Gewerkschaft deutlich weniger zu sagen hat. UPS hat halt das bessere Geschäftsmodell und besseres Vertriebsnetze und kann damit auch trotz Gewerkschaftseinfluss kompetitiver sein. Somit können sie auch ein interessantes und solides Investment sein, solche Unternehmen mit starker Gewerkschaft im Hintergrund. Aber natürlich sollte man wie bei jeder Aktie auf den Preis schauen. Manche dieser Unternehmen, gerade im Automobilbereich, sind schon sehr teuer. Auch bei den jüngeren Branchen und Unternehmen, die lange Jahre gewerkschaftsfrei waren, wie Amazon, Alphabet oder Starbucks, gibt es jetzt die ersten Ansätze von Mitarbeitervertretungen. Am weitesten sind hier die Verträge bei Starbucks. Die Arbeitnehmer seien sich sehr wohl ihrer neuen, verbesserten Handlungsposition bewusst, meint Klaus-Dieter Koch. Natürlich ist es auch die hohe Inflation, die Arbeitnehmer rund um den Globus um eine Anpassung ihrer Bezahlungen an die Teuerung kämpfen lässt. Zum anderen hat sicherlich auch Covid dazu beigetragen, dass sich viele Gedanken über ihre Arbeit, den gerechten Lohn dafür und vor allem über ihre Lebensqualität machen oder gemacht haben. Warum die Arbeitnehmerseite auch in Zukunft selbstbewusster auftreten kann, erklärt Klaus-Dieter Koch in dieser Podcast-Folge der Geldmeisterin. Das hat nämlich schon jetzt dazu geführt, dass ein Personalabbau heute nicht mehr zwingend den Aktienkurs beflügelt. Denn Human Capital ist heute für Unternehmen mit das wichtigste Asset. Aber hören wir Klaus-Dieter Koch am besten im O-Ton. Sie haben so einen wunderbaren Kommentar geschrieben, Capitalism without Capital, wo Sie eben betonen, dass es eigentlich nicht am Geld, sondern an den Talenten mangelt. Könnten Sie das vielleicht kurz erklären, was Sie mit dem ausdrücken wollten?
Ja, dass wir wohl anscheinend in einem Übergang leben von einem Kapitalismus, wie wir ihn kennen, zu einer neuen Art von Kapitalismus, wo die entscheidende Größenordnung eben nicht mehr Land, Maschinen oder eben andere Dinge, die mit Kapital verbunden sind, darstellt, sondern eben die sogenannten Intangible Assets, wie eben die Autoren dieses Buches auch bemerken. Mhm. Und ich denke, das ist ja etwas, was wir alle gerade sehr, sehr stark merken. Ne? Also wenn die Leser ihrer Zeitschrift vielen Immobilien investiert sind oder in Immobilienfonds, die sogar noch Büroimmobilien vermieten, dann werden sie höchstwahrscheinlich sich über ihre Investments ziemlich viel Gedanken machen. Mhm. Nämlich braucht es noch diese Büros, ja, die ja Tangible Capitalism darstellen, oder eben Maschinenparks oder ist die Software wichtiger, die am Ende die Wertschöpfung erzeugt. Also ich denke, wir leben gerade in der Zeit des Übergangs und erleben ja in diesen vielen Krisen und diesen vielen, ja, teils sehr massiven Eingriffen in die Wirtschaft, wo auch gewisse ökonomische Gesetze, an denen man sich immer so ein bisschen entlang gehandelt hat, nicht mehr so ganz zutreffen.
Und wie sieht man das eigentlich auch an den Lohnabschlüssen? Also heißt das einfach, ist dieser Wandel deshalb, weil wir so weniger praktisch Fachkräfte oder überhaupt arbeitsfähigen Altern Kräfte haben?
Na, sagen wir mal so, die Kräfte haben wir ja, die sind jetzt nicht plötzlich verschwunden. Subjektiv ja. Mag der Eindruck schon da sein, wo sind all die Menschen? Und es geht ja, der Begriff Fachkräftemangel ist ja so ein bisschen irreführend. Es ist ja ein Kräftemangel generell auf der kompletten Ebene. Ja, sie finden weder Ärzte noch Pfleger. Sie finden weder Menschen, die Gastronomie, Hilfsarbeiten ausführen, noch Gastronomen, die Gastronomie überhaupt machen wollen. Also es ist die komplette Breite, ausgebildet, unausgebildet, akademisch, unakademisch. Also wir haben es auf der kompletten Breite. Das ist etwas, das kennen wir eigentlich seit Aufkommen des Kapitalismus, wenn ich es jetzt mal mit Industrialisierung gleichsetze, kennen wir ja nicht. Ja. Es war ja immer zu viel Arbeitskräfte da und zu wenig Arbeit. Das war ja so das Paradigma, unter dem wir gewirtschaftet haben. Und wenn Sie sich die Entwicklung von Börsenkursen anschauen, dann sind die immer hochgeschossen, wenn man Menschen entlassen hat. Jetzt schießen sie hoch, wenn man Menschen findet. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen den Unterschied, was gerade am Werden ist. Und das hat natürlich, man muss sagen, wir driften jetzt in eine Zeit hinein. Und ich glaube, es gab seit Aufkommen der Industrialisierung noch nie so eine gute Zeit für Talente. Also ein junger Mensch, als ich geprägt wurde, als Jugendlicher 80er Jahre, da war das Rationalisierungsgespenst, ging da um. Und das Jugendarbeitslosigkeit. Ne? Als junger Mensch wirst du ständig mit Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert. Ich meine, was macht es mit einem? So bin ich oder meine Generation geprägt worden. Jetzt als junger Mensch stellst du fest, mein Gott, du kannst ja wirklich alles machen. Also wenn du ein bisschen Talent hast und ein bisschen motiviert bist, dann steht dir ja wirklich alles offen. Es herrscht ja überall Mangel. Mhm. Und das wird seine Auswirkungen haben. Und das ist eine gigantische Zäsur, weil es sowas einfach noch nicht gab bisher.
Aber das ist doch eigentlich auch belebend, oder? Motivierend und müsste doch Fortschritt bringen, wenn die Leute mehr an sich glauben und sozusagen mehr Absolut. Potenzial reinbringen.
Absolut, aber wie in jeder Veränderung, bevor Fortschritt entsteht, entsteht erstmal Verwirrung. Mhm. Es entsteht Irritation, Unsicherheit. Das wirkt sich dann eben in ich sag mal, extremen Veröffentlichungen, Handlungen. Dann kommen die politischen Demagogen, die das natürlich dankend aufgreifen. Früher von links, jetzt halt gerade von rechts. Und denen die Menschen dann zulaufen, weil sie eben irritiert sind, weil sie sich noch nicht dran gewöhnt haben in dieser, nennen wir es jetzt mal, neuen Ordnung. Insofern, bis Fortschritt im Sinne auch der Prosperität entsteht, braucht es jetzt einfach noch eine gewisse Zeit, bis sich die Menschen, sowohl die Talente, die entdecken, mein Gott, ist die beste Zeit, die es jemals gab, wie auch natürlich die Arbeitgeber, die sich jetzt in dieser neuen Realität zurechtfinden müssen. Ja, ein schönes Beispiel aus der österreichischen Hotellerie. Ein Kunde von mir hat mir jetzt erzählt, er hat jetzt das Mitarbeiteressen abgeschafft in der Hotellerie. Da 270 Mitarbeiter. Und wenn man sich da ein bisschen auskennen, es gab immer für die Hotelangestellten, gab es halt Mitarbeiteressen. Ne? Yeah. Und das hat er abgeschafft. Die Mitarbeiter kriegen jetzt das Gleiche wie die Gäste. Also macht da keinen Unterschied mehr, was die Verpflegung anbelangt. Und er und auch, das weiß ich auch wiederum von vielen anderen Hoteliers, investieren massiv in die Personalwohnungen. Ja, ich meine, früher war Personalwohnung in der Hotellerie bessere Garagen. Jetzt kannst du die Personalwohnungen theoretisch auch den Gästen vermieten. Mhm. Ja, mit großen Bädern, Wellness und so weiter. Also da merkt man schon an diesen Spitzen, dass sich die Dinge verändern und dass sich die Arbeitgeber eben im Kampf um Arbeitskräfte da auch verändern und ihren Fokus etwas verschieben.
Was glauben Sie denn, was das für die Produktivität der Gesamtwirtschaft oder auch der Unternehmen bedeutet?
Naja, das ist jetzt ja die große Diskussion, ne? Stichwort Homeoffice.
Ja.
Jetzt sind die Leute alle im Homeoffice und jetzt denken die Arbeitgeber, und das hängt sehr stark von der Kultur ab, wie viel Vertrauen ist da und wie viel Misstrauen und die Blöcke Arbeitnehmer, Arbeitgeber wurden ja auch angezündelt durch Gewerkschaften und andererseits durch den Kapitalismus natürlich eher als gegensätzlich gesehen. Ja. Arbeitskampf ist ja so ein Begriff, der diese Gegensätzlichkeit eben zum Ausdruck bringt. Und der Arbeitgeber ist der Ausbeuter, der sich auf Kosten der armen Arbeitnehmer bereichert oder umgedreht betrachtet. Ja, der Arbeitnehmer ist derjenige, der den Arbeitgebern Sozialstaat überstrapaziert, Urlaube aufschreibt, die er gar nicht aufschreiben darf, an jeder Stelle versucht, irgendwie die Firma zu schädigen. So, und dann entstehen also diese Gegensätzlichkeiten, die eben über Jahrzehnte gepflegt wurden und ja auch immer noch gepflegt werden. Und ich denke, die Menschen sind gerade dabei zu erkennen, dass es keinen Sinn mehr macht, diese Gegensätzlichkeiten zu pflegen. Ja, also auch hier wieder ein simples Beispiel. Wenn eben der Chef nicht mehr Chef ist, weil er ein Vorzimmer hat und vor seinen Arbeitnehmern geschützt wird, sondern beispielsweise mittendrin sitzt in seinen Arbeitnehmern und eben gleich ist und ansprechbar ist etc. Und damit baut man natürlich solche Gegensätzlichkeiten Schritt für Schritt ab und man merkt, dass sich auch viele gerade der jungen Unternehmenschefs eben auch wünschen, dass alle an einem Strang ziehen und auch alle am Kapital, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, beteiligt sind. Ja, also wenn Sie an der Spitze genossenschaftliche Firmenmodelle sich anschauen, die ja auch ganz aktuell Inhaber ihre Anteile in eine Genossenschaft einbringen und mehr oder weniger auf diese Art und Weise, uralte Idee von Raiffeisen, ihre Mitarbeiter beteiligen, also auch an der Substanz, also am Kern eigentlich des Kapitalismus. Und das gab es auch schon früher, daher entstehen ja genossenschaftliche Systeme, aber in einer neuen Form mit einer anderen Absicht. Ja. Damals ging es darum, sich zu wehren, was einer nicht schafft, schaffen viele. Jetzt geht es darum, Mitarbeiter zu binden und eben deutlich zu machen, dass man an einem Strang sieht und dass in einer intangible asset Wirtschaft das Eigentum, also wer besitzt die Firma, irrelevant ist, sondern die Frage ist vielmehr, wer schafft es, die besten Talente an sich zu binden? Und wenn man so denkt, dann sagt man ja, okay, dann wäre es vielleicht auch gut, wenn ich den Weg eröffne, wie sie Teilhaber dieser Firma werden können. Also das sind alles so Bewegungen, wo man merkt, die Dinge verändern sich.
Das heißt also, da ist gar nicht mehr so viel Diskrepanz oder Wettbewerb zwischen Talent und Kapital. Das hieß aber im überspitzten Sinne, wird es dann irgendwann gar keine Arbeitnehmer mehr geben.
Exakt. Dieser Unterschied, was ist ein Arbeitgeber, was ist ein Unternehmer, lösen sich dann auf, weil dann die Arbeitnehmer gleich Arbeitgeber sind. Also im Journalismus gibt es ein schönes Beispiel mit dem Spiegel. Da hat der Gründer, dem das Ganze mal gehört hat und die Lizenz von den Besatzungsmächten bekommen hat. Andere haben die Lizenz behalten und sind bis heute reiche Verleger. Der Rudolf Augstein hat 51% in eine Mitarbeiter-KG umgewandelt, was damals, als er das getan hat, natürlich super sophisticated war und natürlich auch zur politischen Haltung des Spiegels und Augstein gepasst hat. Aber da werden Sie feststellen, diese Menschen fühlen sich nicht als Arbeitnehmer oder pur als Arbeitnehmer. Natürlich sind sie auch Arbeitnehmer, sie kriegen einen Lohn, sie müssen es leisten, sie werden beurteilt etc. Aber sie sind gleichzeitig eben auch Arbeitgeber, weil sie Teilhaber dieser Firma sind, und zwar auf breiter Ebene. Also insofern ja, ich denke, das ist auch ein Kennzeichen dieser Veränderung, dass sich diese Grenzen, eben diese Gegensatzpaare auflösen, und damit löst sich natürlich vieles andere auf. Ne? Wenn es keine Arbeitgeber-Arbeitnehmerunterschiede mehr gibt, dann gibt es zum Beispiel auch keine Gewerkschaften mehr. Ja, Grüße nach links. Es gibt auch keine Arbeitgeberverbände mehr, ne? Grüße nach rechts oder industriellen Vereinigungen. Also die alle werden sich eine neue Zukunft suchen müssen. Jetzt nicht sofort, keiner muss Panik machen, es wird schon noch ein bisschen die IV geben, aber auf Dauer gesehen, je nachdem, ob das anhält, werden sich die Dinge verändern.
Das ist spannend, aber dafür tun sich ja zwei neue Gegensätze oder Konkurrenten auf, und zwar auf der einen Seite Talent, auf der anderen Seite KI. So wie Sie das beschrieben haben, müssten sich eigentlich die Talente nicht vor der KI fürchten, oder es wird jetzt nur so eingebracht, also dass man wieder einen Grund hat, dass man sich um seinen Job fürchtet, oder wie sehen Sie das?
Also ich bin da super entspannt, dass diese Schreckgespenster, die gemalt werden, ja, es braucht keine Journalisten mehr, weil die KI macht jetzt den Journalismus. Genauso, es braucht keine DJs mehr, weil die KI macht jetzt die DJ-Playlist, was bei Spotify passiert, ja, aber das werden sie in einem guten Club höchstwahrscheinlich nicht finden. Also das ist ganz normal, in diesen Übergängen herrschen Unsicherheiten, die sich auch in Ängsten auswirken und die dann entsprechend verstärkt und ausgeschlachtet werden. Also all das, was da passiert, ist halt normaler Prozess. Wenn man aber mal in der Wirtschaftsgeschichte zurückschaut, dann gab es diese Prozesse schon häufiger und wurden eigentlich durch die gleichen Umstände begleitet. Und wie gesagt, der letzte, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, von dem ich auch in meiner Jugend betroffen wurde, war das Thema der Rationalisierung. Die Fabriken werden menschenleer, da gibt es keine Menschen mehr in den Fabriken. Das Problem ist, es gibt keine Fabriken mehr. Das ist das wahre Thema, um das es hier geht. Aber es macht doch nichts aus, weil wir haben ja trotzdem Fachkräftemangel. Also von daher, wenn ich Unternehmen besuche, und das tue ich sehr, sehr häufig, und ich schaue mir die Fertigungen, sofern es eben noch gibt, in hiesigen Landen, und ich schaue mir die Fertigung an, dann sehen Sie da noch ein, zwei Leute. Und die sind halt dafür da, dass die Maschinen laufen. Ja? Also da hat die Rationalisierung, dieses Schreckgespenst, die KI der 80er, hat da natürlich ihre Versprechen auch erfüllt. Und wenn Sie überlegen, dass es jetzt in der Sommerzeit kaum mehr Autos auf dem Pannenstreifen stehen, das hat damit was zu tun, dass sich die Produktqualität genau durch diese Rationalisierung, dass es eben Maschinen machen, nicht Menschen, unfassbar verbessert hat. Ja, wenn Sie heute sich ein Apple iPhone kaufen, dann schmeißen Sie die Packung nach dem Auspacken sofort weg, weil Sie nicht davon ausgehen, dass Sie sowas wie Garantie und dergleichen in Anspruch nehmen müssen, weil diese Produkte fehlerfrei funktionieren. Und das war früher, wenn Sie sich einen Röhrenfernseher gekauft haben, nicht der Fall. Da haben Sie Garantie gebraucht, da haben Sie Verpackungen, einen Verkaufsbeleg aufheben müssen etc. Also all das, diese gestiegene Zuverlässigkeit, Produktqualität sind massive Auswirkungen der Rationalisierung, und andererseits stehen keine Menschen mehr in Fabriken. So, haben wir jetzt die große Arbeitslosigkeit? Haben wir die große Depression? Haben wir die Riesenprobleme? Wie es damals von Arbeitnehmern, Gewerkschaften und so weiter an die Wand gemalt wurde, zu Recht, nochmal, das sind die Ängste des Übergangs, die sind mit jedem Übergang verbunden. Nein, haben wir nicht. Ja? Die haben zugeschlagen, aber insgesamt hat es sich für alle, und damit meine ich auch in erster Linie die betroffenen Arbeitnehmer, verbessert, weil die haben höherwertige Berufe ergreifen können. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob mir einer glaubhaft erklären kann, dass es lustig ist, den ganzen Tag irgendwo in der Fabrik zu stehen und dieselbe Bewegung von A nach B zu machen. Ja, also das kann es wirklich nicht sein. Und da ist eben Höherqualifikation, Bildung etc. eben der entscheidende Punkt. Damit haben die Menschen interessantere Tätigkeiten. Sie verdienen mehr Geld. Sie sind weniger leicht ersetzbar. Also für alle, die es können, ja, und ich gebe zu, es gibt auch ein paar, die können nicht und wollen nicht. Das ist dann ein Problem. Aber auch dafür gibt es genügend Berufe. Stichwort Pflegekräfte, Gastronomie, touristische Führer, was immer, ja, wo man dann auch ungelernt oder eben nicht mehr qualifikationswillig auch gut unterkommen kann. Natürlich zu dem Geld, wie die billig sind, aber das ist nun mal der Unterschied. Also von daher kann man sagen, der Übergang war angstbesetzt und ideologiebesetzt. Und am Ende, was ist besser? Allen geht es besser. Und das Gleiche wird mit der KI sein. Ich denke, dieses Getöse, was wir da jetzt haben, ist aus diesem Übergang erwachsen. Und KI wird sich via in vielen Bereichen quasi ja, integrieren. Mhm. Wir werden es gar nicht mitbekommen. Also, dass wir jetzt wie heute mal eine KI aufmachen, ChatGPT und da was reinschreiben, sorry, das ist ja, das ist wie ich sag mal, ein Joke ziehen bei einem Auto, ne, damit er anspringt als kalter Diesel. Ja, das muss man halt mal machen. Nur ich meine, ich glaube, wir alle haben schon lange keinen Joke mehr gezogen, weil es keinen mehr gibt, weil die Technologie so weit ist, dass das quasi integriert ist. Und genauso wird es mit der KI sein. Das heißt, die wird unsichtbar in den Hintergründen der Applikationen laufen und uns, wie auch übrigens auch zur Zeit, also wir kriegen das ja oft gar nicht mit, dass Google, wenn wir in Wien sind und wir suchen was, dann schlägt uns Google automatisch Angebote vor, die in Wien sind und nicht irgendwo. Und das ist KI.
Ja.
Und so wird es laufen, auch im professionellen Bereich, wenn man jetzt an Arbeiten denkt, die wir verrichten als Berater, als Journalisten etc., also eher im intellektuellen Bereich. Das wird uns einfach, ja, wie soll ich sagen, unsichtbar unterstützen und kein großes Thema mehr sein, unsere Arbeit interessanter machen. Ganz ehrlich, ich meine, als wenn ich recherchiere, weil ich irgendwelche Fakten im Hintergrund brauche, das ist eine mühselige Arbeit, da quälen Sie sich durch diesen ganzen Website-Kram, müssen den Spreu vom Weizen drängen, Sie kennen das. Das sind sofort ein paar Stunden weg und Sie sind im Grunde nicht wirklich einen Schritt weitergekommen. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn mir da die KI massive Unterstützung leistet und mehr oder weniger auf Knopfdruck die Daten liefert in der Qualität, in der Plausibilität, in der Glaubwürdigkeit, wie man es halt braucht. Und so wird es höchstwahrscheinlich laufen und damit wiederum eine Aufwertung unserer Arbeit, natürlich auch den Need, sich zu qualifizieren. Man muss damit umgehen, man muss es interpretieren können, bewerten können, etc. Und das wird eine Verbesserung, denke ich, für alle sein.
Würden Sie die Bedeutung von KI einer Dampflok gleichsetzen oder dem Internet oder für den Arbeitsmarkt?
Ich bin bei solchen Superlativen immer sehr, sehr kritisch. Man kann es im Rückblick, denke ich, wissen Sie, wenn eine neue Technologie in die Welt kommt, dann sind wir ganz schnell dabei, ja, das wird die ganze Welt verändern. Ja, ich weiß noch bei, was weiß ich, Anwendungen auf einem damals noch Handy, also iPhones noch nicht gab, vor 2007, ja, da hat man mir so WAP-Anwendungen, hieß es damals, gezeigt, wo man auf so einem Nokia-Display Dinge zahlen kann. War totale Science-Fiction und da kam raus, ja, es wird die Welt verändern. Natürlich wird es die Welt nicht verändern, aber mit dem Handy bezahlen ist einfach unfassbar komfortabel. Mhm. Das ist ein Upgrade der Kreditkarte und etwas schlauer, integrierter. Also das ist das, was dann in Wirklichkeit passiert. Also ich denke, im Rückblick, im Ausblick sind solche Dinge mal revolutionär. Sie werden aber natürlich auch mal mit Absicht und Aktienkurs etc. als revolutionär bezeichnet. Im Rückblick sind sie eher evolutionär. Und stellen eine Verbesserung dar. Aber selbst das iPhone, ja, was ja zu unfassbaren Veränderungen geführt hat für Apple als wertvollster Konzern der Welt, der ich denke immer noch ist, aber auch für uns ganz persönlich. Aber jetzt das Ganze als Revolution ist halt komfortabler gewesen. Ich habe früher mehrere Geräte gehabt, ein BlackBerry für die E-Mails, so ein Palm für die Notizen und ein Telefon zum Telefonieren. Jetzt habe ich es halt ein Eins. Ja. Ist es revolutionär? Hat es mein Leben verändert? Es hat es einfacher gemacht, komfortabler gemacht, intuitiver gemacht. Aber war das eine Revolution? Also von daher, ich bin mit solchen Einschätzungen immer sehr vorsichtig. Fortschritt findet ja in unterschiedlichen, ich sag mal, Dimensionen, Levels, Intensitäten statt und das muss man im Nachhinein. Und insofern, ja, KI wird ein Bequemlichkeitszuwachs sein. Es wird uns, gerade uns intellektuellen Arbeitern, eine Zeitersparnis geben und das werden wir sehr, sehr schnell, ich sag's mal, implementieren. Wir lieben, Menschen lieben einfach, wenn es bequemer, einfacher, schneller geht. Und das war's. Und es wird uns helfen, es wird uns unterstützen. Und ich bin mir sicher, KI kann besser Auto fahren als Menschen, weil die Emotion draußen ist. Ja. KI wird neutralere Auskünfte geben, wenn es zum Beispiel jetzt um Börsenkurse geht, als Bankberater, weil die KI kann halt 2000 Aktien im Blick haben und der Bankberater halt 20. Plus kriegt der halt eine Provision, eine KI nicht. Also von daher denke ich, wird es in vielen Bereichen eine Verbesserung sein, in anderen Bereichen wird die, da wo die Ängste sind, dann wird die KI lang nicht so zuschlagen, wie man es halt eben auch gerade hochspielt.
Wie würden Sie denn abschließend den Jobmarkt in einem Jahrzehnt sich vorstellen? Pflegeroboter, Chatbots als Hausarzt, Tourismus ohne Personal und es bewirbt sich der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer und nicht mehr umgekehrt?
Wissen Sie, was richtig lustig ist? Richtig lustig ist, ein Trendbuch zu lesen von vor 20 Jahren. Um die 2000 geschrieben und veröffentlicht von den üblichen Kandidaten Matthias Hawkes etc., ja, der die Welt, in der wir jetzt leben, damals beschrieben hat. Mit solchen Superlativen.
Das ist eine gute Idee,
ich das
danke.
Durch. Das ist wirklich lustig. Und dann werden Sie feststellen, also ich komme immer zu zwei Feststellungen. Erstens, ja, es geht in die Richtung, die er beschrieben hat. Also jetzt nicht nur Matthias Hawkes, aber generell. Ne? Ja. Und zweitens, lang nicht so schnell und lang nicht in der Amplitude, wie er es beschrieben hat. Also sprich, in 10 Jahren, um auf Ihre Frage zu kommen, wird es nichts davon geben. Es wird natürlich Situationen geben, das haben wir aber heute schon, wo sich die Arbeitgeber bei ihren Arbeitnehmern bewerben. Ja, siehe Hotellerie. Das haben wir jetzt schon und es wird auch eine stetige Entwicklung sein, gerade dort, wo halt die Knappheiten sind und wo es ohne Menschen nicht geht. Ja, Tourismus können Sie ohne Menschen fast nicht betreiben, eine App schon. Ja. Ob es Pflegeroboter gibt, es werden vielleicht irgendwelche Hundis rumlaufen im Altersheim, die eben keine Lebewesen sind. Ja, mag sein, ja, aber es wird unmerklich. Es wird jetzt nicht, dass plötzlich die ganzen Pflegekräfte durch Pflegeroboter ersetzt werden. Das ist unvorstellbar. Aber auch hier, niederste Tätigkeiten, die eine Maschine besser machen kann und die man ihr auch eher zumuten kann als einem Menschen, sich diese wie früher die Fabrikjobs, diese redundanten, immer wiederholenden Tätigkeiten, die ja auch ehrlich gesagt nicht menschenwürdig sind, dass die von der Maschine erledigt werden. Ja, das wird passieren, hoffe ich, weil dann wird der Pflegeberuf auch interessanter. Und sie gewinnen Menschen, die da reingehen und das tun, weshalb sie da reingehen, nämlich sich mit den alten Menschen zu befassen und da einen guten Job zu machen. Aber leider Gottes müssen die halt 90% Tätigkeiten tun, für die sie sich nie motiviert hatten, diesen Beruf zu ergreifen. Also von daher ist dann, ob das dann ein Chatbot ist oder ein Roboter oder was auch immer, das ist egal. Aber wenn man die Menschen von diesen Arbeiten entlasten kann, sodass sie sich auf die wirklich nutzbringenden Wertschöpfenden für alle Beteiligten konzentrieren können, ist das doch eine wunderbare Zukunftswelt. Und dafür sind diese Technologien da und dafür sollen sie auch da sein.
Also Sie bleiben dabei, der wirkliche Wandel ist eigentlich vom Kapital zu den Talenten.
Richtig, und der wirkliche Wandel ist, dass diese Dinge gewertschätzt werden, genauso wie Kapital gewertschätzt wird, ja, und viele Banken ihre Ratings halt immer noch an Grund und Boden, Immobilien und Bürogeräten festmachen, sage ich heute. Da biegt er schon von Anfang an falsch ab. Ja, keine Bank fragt jemals danach, wie das Talentpotenzial in einem Unternehmen ist und die Fähigkeit, diese zu binden, weil das trifft eine Aussage darüber, ob die Unternehmen ihre Kredite zurückzahlen können und nicht, ob sie irgendeine verlotterte, alte, schlecht gepflegte Immobilie an der Backe haben. Also die Wertschätzung, die wird sich definitiv verändern und damit die Priorisierung und damit die Beurteilungen, egal ob ich jetzt investieren möchte in Aktien, ob ich einen Kredit vergebe oder ähnliches. Und das wird sich jetzt verschieben und das muss sich verschieben. Und das sehen Sie an allen Ecken und Enden bereits, dass das weiche Kapital der entscheidende Punkt sein wird. Und auch wenn jetzt wieder viel Produktion zurückkommt aus China, aber natürlich in einer völlig anderen Form, als es damals abgeflossen ist. Das wird das Entscheidende sein. Ja.
Mhm. Also das ist auch ein Appell an alle Analysten und man merkt ja auch, dass doch bei der Governance CEO, wer das ist und so, spielt doch auch eine größere Rolle, finde ich, wie früher bei den Bewertungen der Unternehmen. Also da findet ja schon was statt, glaube ich.
Da wird mehr Augenmerk drauf gelegt. Ja. Und ich meine, man sieht es ja, so ein aktuelles Beispiel ist Hugo Boss. Ja, ich meine, dieser Milliardenkonzern, der wurde von verschiedenen CEOs, die sich so im Neunmonatsrhythmus abgelöst haben, im Grund und Boden gewirtschaftet. Und dann kommt der Heilsbringer in Form von Daniel Grieder und der knallt das Ding hoch, dass es nur so wackelt. Also das ist unfassbar, in welcher Geschwindigkeit er diesen Börsenkurs treibt, indem er einen sehr, sehr guten Job macht. Und halt auch genau weiß, was er tut. Und ich denke, das ist auch richtig so, dass darauf mehr Aufmerksamkeit, aber bitte nicht nur an den Mann oder die Frau an der Spitze, sondern eben auch an die Teams, die nicht so im Fokus auch der Presse stehen, die die eigentliche Aufgabe machen. Mhm. Und das wird natürlich für Analysten, wenn sie darauf ansprechen, das wird ihren Job, na, ich sag's mal, anspruchsvoller machen, weil, wie gesagt, irgendeine Immobilienbewertung und das Hochrechnen oder Umsätze auf Fläche und dann mal und ich meine, das kann jeder im Erstsemester.
Aber
da endet meistens auch die Arbeit und damit ja auch die Qualität der Prognosen. Wenn Sie natürlich in diese Intangible Assets gehen und glauben Sie mir, ich mache seit 30 Jahren Markenberatung und Marke ist verdammt intangible und hat aber eine brutal harte Auswirkung. Ja. Nämlich kriegen Sie das Preispremium, sind Sie wertgeschätzt, kriegen Sie die Mitarbeiter etc. pp. Und ich weiß, wie unfassbar schwer sich die Menschen tun, die es managen, aber auch die es beurteilen müssen, die investieren, dieses Intangible Marke in irgendeiner Form zu fassen. Und das lässt sich nicht wirklich fassen. Also ich würde mal sagen, der Job der Analysten wird um einiges anspruchsvoller. Mhm. Drum versuchen alle natürlich, das noch möglichst weit rauszuschieben. Ne? Sie wissen selber, was da so an Beurteilungen, auf welcher Basis und was da hochgerechnet wird. Ich kriege teilweise so Firmenwertberechnungen in die Hände, wenn wir im M&A beraten. Also da sträuben sich wirklich die Haare, in welcher Urform des Kapitalismus da noch agiert wird. Mhm. Und wie gesagt, und wenn Sie an der Spitze einen schlechten Manager haben, was haben Sie denn dann von Ihren ganzen Immobilien? Mhm. Nix. Also, sieht man ja auch an vielen Immobilienfirmen gerade, die da mehr als strugglen.
Also Weg weg vom Kapital hin zu Talente und tangible Werte, die werden praktisch eigentlich wichtiger und dadurch wird die Arbeit des Analysten auch schwieriger, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Weil es komplexer wird, richtig. Ja. Und sie sind schwerer zu fassen. Ja. Intangible Assets, das zeigt ja schon der Begriff, sind viel, viel schwerer in Zahlen zu fassen, wie die harten. Aber sie sind entscheidend. Die Credit Suisse zum Beispiel ist nicht pleite gegangen, weil die harte Kernkapitalquote nicht gestimmt hat. Die hatte zum Zeitpunkt ihrer Übernahme eine höhere Kernkapitalquote als die UBS, müssen Sie mal vorstellen. Mhm. Daran sind die nicht krepiert. Die sind an den Intangible Assets krepiert. Ja, die CEOs, die sich gegenseitig von Detektiven haben beschatten lassen, Schmiergeldskandale. Ja, so ist es. So, nur das hatte kein Analyst auf dem Schirm. Die haben sich die üblichen Daten angeschaut und die haben alle gestimmt. Trotzdem ist der Laden pleite gegangen und die war immerhin systemrelevant. Mhm. Eine von 30 weltweiten. Also ich meine, das Beispiel, weil es eben so groß und prominent ist, ich glaube, das zeigt deutlich, wo der Hase langläuft und was in Zukunft wichtig ist und dass sich da ganz, 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 ganz viele umzustellen haben, wenn sie noch relevant sein wollen.
Herr Koch, es war wie immer ein Vergnügen und sehr inspirierend für mich persönlich auch. Dann alles Gute und schönes Wochenende. Tschüss.
Hat mich gefreut, Frau Kistermann.
Tschüss, mich auch.
Ciao.
Tschüss.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.